Michael.
Ja, Rüdiger.
In den USA soll es eine Crossover-Episode geben, wo 911, die Retterserie, mit Der Bachelor zusammenkommt. Das hat mich dazu gebracht, euch zu fragen, welche Serienfiguren und welche Reality-Show könntet ihr euch gut in Verbindung vorstellen?
Möchtest du die ehrliche Antwort oder die lustige?
Beides, ich habe auch zwei.
Also es gibt in den USA eine Reality-Show, die heißt The Amazing Race, wo zwei Leute, die irgendeine Vorgeschichte miteinander haben, zusammen verschiedene Challenges in verschiedenen Orten bestehen müssen, um 1 Million zu gewinnen. Und ganz oft nehmen da halt nicht nur Leute dran teil, die irgendwie Freunde sind, sondern manchmal tun die da auch irgendwie Arbeitskollegen zusammen, die sich absolut nicht leiden können. Und da könnte man doch die beiden Stars aus Castle so mal da hinsetzen. Nathan Fillion und wie hieß sie denn?
Stana Cartage
und den beiden da irgendwie zugucken, wie die sich abmühen. Das war die ehrliche Antwort, das fände ich witzig. Und ansonsten zielgruppengerecht könnte man sowas wie Emily in Paris und sowas wie Topmodel oder so zusammenlegen. Ich glaube, das würde dieselben Leute irgendwie erreichen.
Holger, bei dir?
Oder ich bin veritabler Reality-TV-Hasser. Mir stellt sich die Fußnägel auf, wenn ich sowas auch nur von Weitem sehe. Es hat mir also keine richtig gute Antwort einfällt. Du hast uns unlängst mal gefragt, wie wir das Marvel-Universum retten würden. Ich votiere für eine Spider-Man-Serie und in der Spider-Man-Welt taucht als Superschurke Kraven the Hunter auf. Gibt's im Sommer auch einen Blockbuster zu. Den würde ich jetzt allerdings ersetzen durch Tiger King Joe Exotic. Da sehe ich eine lustige Serie.
Bei mir die seriöse Antwort und eine, die auch realistisch ist, weil muss es ja dann beim gleichen Anbieter sein. Die Jungs von Heartstopper, die Figuren von Heartstopper könnten sich von Queer Eye stylen lassen. Das ist ja die andere Netflix-Serie. Und was ich richtig, richtig super finde, ist, wenn bei LOL in der nächsten Staffel irgendwann Buddy Herbig sagt, und hier sind unsere Kandidaten Otto Walkes, Rick Havanian, Thorsten Sträter und Tim Thaler. Aha. Und dann versuchen sie alle Tim Thaler zum Lachen zu bringen, ohne zu wissen, dass der sein Lachen verkauft hat.
Finde ich super. Au. Okay. Die offensichtlichste Antwort, dass die Leute von The Bear sich mal bei sowas wie das perfekte Dinner versuchen sollen,
stimmt,
hat jetzt keiner genannt.
Stimmt,
ne?
Ja.
Ist verlängert worden, ne?
2 Staffeln werden jetzt nacheinander gedreht, richtig.
Genau, ja.
Super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lippgemann.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Michael Hille.
Moin.
Ja, wir haben heute 2 Serien im Gepäck, die wir beide Holger verdanken, soweit ich das weiß. Nämlich, er hatte beide in der Vorschauliste gehabt, wobei ich bei 3-Body-Problem gar nicht mehr weiß, hattest du es dieses Jahr oder letztes Jahr?
Ja, dieses oder letztes.
Auf jeden Fall einmal dabei. Die erste Serie der Game of Thrones-Macher David Benioff und D.B. Weiss nach Game of Thrones. Die wagen sich jetzt an eine Science-Fiction-Serie, die auf einem Roman oder einer Romanreihe basiert, die zumindest in China Science-Fiction revolutioniert hat. Und Kafka. Bei der ARD zum 100. Todestag von Kafka läuft eine Serie von David Chalko als Regisseur und
Daniel Kehlmann als Drehbuchautor.
Genau, auch einem Romanautor, der sich an den Stoff ranmacht. Und die Serie hattest du auch, ich würde mal sagen, ein bisschen aus Verzweiflung beim letzten Vorschau-Podcast, wenn ich mich recht entsinne.
Naja, es gibt eine Rubrik, da hast du nach deutschen Serien gefragt. Und durch das Todesjahr ist es ein Kafka-Jahr und ich finde es eigentlich nur richtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen da was machen. Deshalb hat sich das so ein bisschen angeboten, weil ich das schon so wahrgenommen habe, dass das ein Prestige-Projekt ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob sie liefern.
Genau, und die beiden Sachen sind heute das Einzige, weil ich glaube, dass wir über beide relativ viel erzählen können. Deswegen dürfte das heute prall gefüllt sein mit den Zweien. Und ja, ihr könnt gerne wie immer Anregungen schreiben, was ihr gerne besprochen haben wollt an serienweise@web.de oder in den Spotify Q&A-Fragen, die es da gibt, könnt ihr auch immer reinschreiben. Das lese ich auch und natürlich könnt ihr dabei auch gerne eine positive Bewertung hinterlassen, genauso wie bei Apple Podcasts etc. pp. Ja, lass uns beginnen mit 3-Body-Problem. Und wir haben eben schon vorab ein bisschen gesprochen und festgestellt, dass es relativ schwierig ist, über diese Serie zu reden, ohne zu spoilern, weil die so erzählt ist, dass viele Sachen, die eigentlich essentiell fürs Verständnis der Geschichte sind, erst so nach 3-4 Folgen richtig klar werden. Wir haben jetzt vorher besprochen, was wir spoilern können und was wir nicht spoilern können, unserer Meinung nach. Wir versuchen es so zu machen, dass wir euch wirklich das Essentielle, ohne dass man nicht drüber reden kann, vermitteln. Alles, was nicht so essentiell ist, werden wir nur so ein bisschen anschneiden. Ideal ist es natürlich, wenn ihr die Serie schon geschaut habt, ist ja schon seit gestern mit allen 8 Folgen verfügbar bei Netflix, dann seid ihr auf der sicheren Seite, aber ihr kennt es von unserem Podcast, wir gehen da jetzt auch nicht anders vor als sonst. Also was wichtig ist für die Geschichte, müssen wir hier natürlich erzählen. Ich habe eben schon gesagt, es ist die erste Serie, die David Benioff und D.B. Weiss nach Game of Thrones gemacht haben.
Du unterschlägst einen Produzenten.
Alexander Wu ist noch dabei, genau, ja genau.
Von True Blood, ne?
Genau, aber der ist sozusagen das dritte Rad am Wagen, den sie mit der ins Boot geholt haben. Gott, Wagen und Boot, wieder die Bilder überschnitten. Der natürlich insofern wichtig ist, weil er chinesischen Background in der Familie hat und nämlich dann natürlich ideal war, um diesen Stoff mit zu adaptieren, der halt aus China stammt. Wobei er selber, glaube ich, in Interviews gesagt hat, dass er gar nicht mehr so eine Affinität zu China hat und auch zu der Geschichte. Geschrieben ist die Vorlage von Shishen Liu. Es ist eine Romantrilogie, ne?
Ja.
Und der erste Roman, auf dem diese erste Staffel basiert, heißt Die drei Sonnen.
Das ist so ein Ding mit basieren.
Ja, sie haben Teile schon aus dem zweiten, dritten Roman übernommen, teilweise Figuren, die erst aus dem zweiten und dritten sind, weil sie gesagt haben, sie müssen die Figuren, die wichtig sind, eigentlich schon mal in der ersten Staffel eingeführt haben. Deswegen haben sie so Aspekte genommen und an anderen Figuren zugeteilt, Figuren zusammengenommen, Figuren nach vorne geholt und auch sonst relativ viel geändert.
Also man wird die Motive und die grobe Handlung wiedererkennen, aber was das Figurenkarussell, was dieses Personal angeht, haben die sich ganz schöne Freiheiten genommen. Die haben einen neuen Kerncast für die Geschichte entwickelt, die sie halt zusammengezogen haben aus anderen Figuren. Das ist, wenn man den Roman gelesen hat, erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, macht aber auch total Sinn, weil die halt so einen Vermittlungsschritt brauchten, weil das eigentlich so eine sehr spröde Form von Sci-Fi ist in diesem Roman. Der ist wirklich halt mehr an Science interessiert. Der Autor ist, glaube ich, auch eigentlich Ingenieur und viele der Ideen, die da drin vorkommen, denen wird sich eher so naturwissenschaftlich genähert.
Hat so ein bisschen Foundation-Anleihen, in was das angeht, ne?
Kann man sagen. Das ist ja auch ein bisschen spröde und galt auch als unverfilmbar. Und ähnlich ist das hier. Die mussten das halt gründlich umschreiben, um so ein bisschen einem zugänglichen Science-Fiction-Erzählen entgegenzugehen.
Ich habe ein Interview gelesen mit den drei Showrunnern und da haben sie auch gesagt, sie hätten mit dem Liu gesprochen und er hat gesagt, also was ihm wichtig ist, dass die Ideen beibehalten werden und er hat selber zugegeben, an den Figuren müssten sie noch ein bisschen schrauben, weil das nicht unbedingt die Stärke seiner Romane sei.
Genau, sein Roman ist definitiv kein Charakterdrama.
Das heißt, du hast den Roman gelesen, alle drei? Oder?
Ich habe mich alle drei gelesen. Ganz ehrlich, ich bin irgendwo Mitte des zweiten Teils so ein bisschen versumpft. Ich kann dir aber gar nicht genau sagen, warum. Also der erste hat mir gefallen und ich habe ein ganz komisches Seherlebnis jetzt gehabt. Also, dass ich den ersten gelesen habe, halt kurz nachdem er im Deutschen erschienen ist, das ist echt schon einige Jahre her. Und ich hatte ständig so Momente, dass Ideen aufgetaucht sind, wo ich die ganze Zeit dachte, ach ja, das ist da ja auch noch drin. Um Gottes Willen, die Idee. Und das gab es da ständig, was, glaube ich, auch was damit zu tun hat, wie viele klassische Science-Fiction-Ideen der allein in so einem Roman verbraten hat, wo andere einzelne Romane drüber geschrieben werden.
Michael, hast du die Vorlage auch gelesen?
Nee, ich habe zwei Leute in meinem Umfeld, die da Fan von sind, aber ich selber habe das nie gelesen. Nee.
Ich bin da auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich kenne das auch nicht. Ich bin da auch völlig unvorbereitet.
Also im Sci-Fi-Genre selber hat das eine ganz schöne Welle gemacht.
Ja, war doch auch, hattest du doch damals gesagt, von Barack Obama irgendwie empfohlen worden. Es war, glaube ich, nicht auf seiner jährlichen Bestenliste, sondern hat im Interview irgendwie davon geschwärmt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ich glaube auch. Wahrscheinlich hat er das, ist das wieder eins der Bücher, die er bei Oprah erwähnt hat.
Und millionenfach verkauft, vor allen Dingen in China, aber auch im Westen ein ziemlicher Erfolg geworden. Ganz interessant ist, Anfang 2023 gab es in China eine Serie, die auch erstmal den ersten Roman genommen hat und den in 20 oder 30 Folgen verfilmt hat. Also
ich glaube 30 Folgen, 22 Stunden.
Aber deutlich geringeres Budget und das dann auch werkgetreuer verfilmt worden ist. Und der größte Unterschied ist, das kann man vielleicht schon mal sagen, Liu hat das Ganze natürlich komplett mit chinesischen Charakteren bevölkert. Und hier gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlern, die in Oxford sind. Und das sind halt Figuren, die in der Buchvorlage Chinesen sind. Und das haben sie dann so ein bisschen auch, glaube ich, um die die ganze Geschichte jetzt nicht für ein westliches Publikum verträglicher zu machen, sondern um zu zeigen, dass diese Geschichte eine weltumspannende Bedeutung hat.
Ja, ich glaube schon, dass da auch der Gedanke dabei ist, westliche Gesichter
ich drin schon, zu haben. Ich finde schon, das ist ganz schön whitewashing. Also ein Teil der chinesischen Handlung lassen sie auch schlicht und einfach weg. Und es ist jetzt nicht so, dass es eine entsprechende chinesische Clique geben würde. Das ist eigentlich dieser große Kunstgriff. Diese Oxford Five, die sie da schaffen, diese Physiker-Clique, das ist jetzt etwas, was sie sich ausgedacht haben. Und was denen wiederum im Laufe der Serie passiert, ist vorher multiperspektivisch einzelnen Figuren im Verlauf des Romans passiert. Aber das ziehen sie jetzt zusammen zu einer Clique, was es teilweise auch ein bisschen unglaubwürdig macht, weil du diese Clique damit ein Maß der Involviertheit in die Geschehnisse hat, die mit Zufall nicht mehr zu erklären ist.
Ohne den Roman zu kennen, ich habe das schon als, nennen wir es mal Anbiederung, auch an westliches Publikum verstanden. Ich glaube schon, dass da ein Gedanke war, wir wollen da nicht nur chinesische Darsteller.
Ja, aber man kann umgekehrt sagen, es ist chinesische Science-Fiction, die verfilmt wird. Etwas, was im Westen bis zu diesem Buch eigentlich nicht stattgefunden hat. Du hast wichtige asiatische Figuren im Mittelpunkt. Ne? Da fallen mir jetzt irgendwie drei Figuren ein, die wirklich entscheidend für die Geschichte sind. Und allein das ist schon viel für eine Netflix-Produktion. Ja, natürlich.
Ich bin mir aber zum Beispiel nicht ganz sicher, dass es nicht wirklich als Whitewashing zu bezeichnen ist, weil das Problem ist, dass der Liu halt die Filmrechte oder Serienrechte zweimal verkauft hat. Und er hat einmal die chinesischen Adaptionsrechte und einmal die internationalen Adaptionsrechte jetzt hier bei Netflix verkauft. Und vielleicht wollten sie nicht oder durften sie sogar nicht das 1:1 genauso machen wie diese chinesische Serie. Bin ich mir nicht ganz sicher. In den USA lustigerweise ist die chinesische Serie relativ parallel bei Peacock gelaufen. Ich bin mal gespannt, ob in Deutschland auch irgendwo noch ein Streamingdienst reingrätscht und die auch noch veröffentlicht kurzzeitig.
Nur wenn das hier ein Erfolg wird.
Lass uns mal kurz versuchen, die Geschichte zusammenzufassen. Und es beginnt in China in den 1960er Jahren während der Kulturrevolution, wo wir eine junge Frau, Ye Wenji, gespielt von Xine Zheng, sehen, wie sie im Publikum auf einem Platz steht und mit ansieht, wie auf die Bühne ein Mann gezerrt wird und für seine angeblichen Taten bestraft werden soll. Der Mann ist ein Physiker und während der Kulturrevolution unter Mao war es ja so, dass gerade so die geistige Elite ja bestraft werden sollte oder nicht, aber die hat Mao als Gefahr gesehen und die wurden dann reihenweise hingerichtet und das ist jetzt ein Beispiel dafür. Wir sehen, dass die Hinrichtung von einer Frau, man kann sagen, angefeuert wird, was die Ehefrau von dem Physiker ist. Und wir stellen relativ schnell fest, dass die junge Frau im Publikum die Tochter von ihm ist.
Es funktioniert ein bisschen wie so ein Schauprozess und die reine Lehre der Naturwissenschaft widerspricht Maos Worten und dann gibt's da so Art junge Pioniere, die anfangen auf den einzuschlagen. Das ist so Fähnlein, Faschoschweif, die da als Rote Brigade diesen Typen zu Tode prügeln.
Und die Ye wird selber auch bestraft. Die wird in ein Arbeitslager in die Mongolei geschickt, weil sie auch eine Astrophysikerin, also sie ist auch dem Naturwissenschaftlichen zugeneigt, wo sie dann arbeiten soll, bis sie stirbt. So ist so die Idee. Dann macht die Serie einen Schnitt in die Gegenwart. Also die Geschichte wird auf zwei Zeitebenen erzählt. Einmal, wie gesagt, in den 60ern, einmal in der Gegenwart. Und da sind wir bei dieser sogenannten Oxford Five, dieser Clique aus 5 jungen Wissenschaftlern, also jung jetzt nicht Teenageralter, sondern sagen wir mal so 20ern, 30ern sollen die alle sein, die alle an der gleichen Uni, natürlich in Oxford, ja so als wissenschaftliche Mitarbeiter angestellt sind.
Genau, kann man sagen, ne? Genau, die waren wissenschaftliche Mitarbeiter bei einer Professorin, die jetzt irgendwie noch mit einem dieser Wissenschaftler zusammenarbeitet bei so einem Teilchenbeschleuniger. Und das fängt mit einer ziemlich kryptischen Laborszene an, von der wir dann bald mitkriegen, das darf man schon spoilern, dass das eine Abschiedsszene ist, weil sie Selbstmord begeht. Und wir wissen dann schon, dass es nicht der erste Selbstmord ist, das passiert vielen forschenden Physikern. Das wird dann unter anderem verknüpft damit, dass die aktuellen Ergebnisse in den Teilchenbeschleunigern und den Experimenten, die dort stattfinden, allen Naturwissenschaften zu widersprechen scheinen.
Genau, irgendwie alle Experimente, die durchgeführt werden, widersprechen allem, was man über die physikalischen und naturwissenschaftlichen Gesetze bisher meinte zu glauben.
Genau.
Und ist jetzt die Frage, ob das wirklich direkt damit zusammenhängt, aber das ist so eine Vermutung, dass das für eine Welle an Selbstmorden verantwortlich ist. Diese Selbstmorde werden von einem Ermittler, Da Shi, der gespielt wird von Benedict Wong, ermittelt. Also der geht den Sachen nach. Dem fällt halt auf, dass da jede Menge Leute sterben. Uns fällt relativ schnell auf, dass er aber nicht ein offizieller Polizist ist, sondern offensichtlich irgendwie für wen anderes oder was anderes arbeitet.
Ungenannte Behörde.
Genau. Und die Oxford Five machen auch seltsame Entdeckungen. Also die eine Frau, es ist eine Nanotechnologie-Expertin. Orgy wird gespielt von Isa Gonzalez. Die sieht vor ihrem Auge immer einen Countdown. Und Jack Rooney wird gespielt von John Bradley, den man als rechte Hand von Jon Snow aus Game of Thrones kennt. Der findet einen seltsamen goldenen Helm. Ich glaube, er bekommt den zugeschickt.
Bekommt er den oder Jin? Bei der Mutter der Professorin findet eine der Mitarbeiterinnen Jin Cheng,
gespielt von Jess Hong,
diesen Helm,
ja,
probiert ihn aus und zeigt ihn dann Jack.
Richtig, so ist es, richtig. Das ist ein Virtual Reality.
Virtual Reality, wo eine Art Spiel abläuft, in dem Jack nicht willkommen ist.
Genau. Und dieses Spiel ist erstaunlich realistisch. Also es ist so, dass die Leute, wenn da irgendwie was passiert, wirklich um ihr Leben fürchten. Und der Sinn des Spiels erschließt sich weder Jin noch Jack am Anfang und auch dem Publikum eigentlich, also uns am Anfang noch nicht so, ja, richtig. Genau. Das ergibt sich dann im Laufe der Folge. Das ist eins von den Dingen, was wir jetzt hier nicht spoilern wollen.
Genau. Und diese virtuelle Realität, kann man aber schon sagen, macht so einen Spielort auf, wo Teile der Serie stattfinden. Da findet Kostümdrama statt. Das sind unklare historische Epochen, die da so ein bisschen angeteasert werden. Und da wird die Serie groß in dem Moment.
Und wenn eine Serie über so zwei Zeitebenen erzählt wird, muss es ja irgendwo eine Verbindung geben. Und diese Verbindung zwischen diesen beiden Zeitebenen ist die Ye. Die tritt auch in der Gegenwartshandlung auf. Dort wird sie gespielt von Rosalind Chao. Und die zweite Figur, die in beiden Zeitebenen auftaucht, ist ein Mann namens Mike Evans. Wird in der Vergangenheitshandlung von Ben Schnetzer gespielt. Da ist er ein Umweltschützer, kann man sagen. Und in der Gegenwartshandlung wird er von Jonathan Pryce gespielt. Und das ist auch eine Figur, da wollen wir jetzt nicht genau verraten, was er in der Gegenwart für eine Funktion hat. Ich glaube, damit haben wir so die wichtigsten Figuren erwähnt. Liam Cunningham, der Onion Knight aus Game of Thrones, ist auch noch dabei. In der Gegenwartshandlung spielt ein Mann namens Wade. Auch da sollten wir vielleicht ein bisschen am Anfang noch den Mantel des Schweigens drüber legen.
Jetzt, wo du das so sagst, Jonathan Pryce war auch bei Game of Thrones,
ja, oder? Das war
der irre religiöse...
Genau, der Spatz.
Ja, witzig, weil ich überall immer jetzt gelesen habe in so Texten, dass sie sich mit drei Leuten aus dem Game of Thrones Cast wieder zusammengeschlossen haben und ich kam im Kopf die ganze Zeit auf zwei, nämlich auf Sam und auf den Onion Knight. Aber ja, klar, Jonathan Pryce war da ja auch da.
Der Game of Thrones Cast war insgesamt so groß, dass es halt schwierig, ein Ensemble zusammenzustellen, ohne dass einer dabei ist.
Nee, klar, nur irgendwie Pryce, irgendwie, das hatte ich gerade gar nicht auf dem Zettel, aber jetzt, wo ihr das sagt, ja.
Und die nächste Game of Thrones Übereinstimmung ist Ramin Djawadi, der wieder hier auch für den Soundtrack, ja, verantwortlich ist. Wobei der Soundtrack hier eher an Westworld als an Game of Thrones erinnert.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, mehr sollten wir jetzt inhaltlich nicht darüber erzählen. Ansonsten würden wir uns hier wirklich ins größte Spoiler-Territorium begeben. Michael, ich fange mal mit dir an, weil du das Buch nicht gelesen hast.
Nee, fang mal mit Holger an.
Wir beide sind ja völlig ohne Background in das Ganze reingegangen. Lassen Sie erstmal drüber sprechen, ist diese Serie, wie man so schön sagt, accessible für Leute, die die Vorlagen nicht kennen?
Oh, ich habe Angst darauf zu antworten, weil wenn ich Nein sage und du sagst Ja, dann wirklich ein bisschen unaufmerksam. Also ja und nein. Ich finde, die erste Folge macht einen sehr guten Job darin, bei dir Interesse zu erzeugen für die Geschichten und die verschiedenen Figuren. Also ich habe das schon so erlebt, dass dieser Pilot mich da reingezogen hat. Ich bin mir nach der Gesamtstaffel nicht sicher, ob ich das alles in seinen Zusammenhängen verstanden habe. Ich weiß auch nicht, ob ich das zwischendurch immer wirklich durchblickt habe. Also ich habe mich schon zwischendurch verloren gefühlt, das muss ich schon sagen, ja.
Mir ging es auch so, dass ich die erste Folge herausragend fand. Also okay, diese ganze Kulturrevolutionsgeschichte, die fand ich ziemlich mitreißend.
Ja, genau.
Ich hatte so das Gefühl, dass nach der ersten Folge ich vom Worldbuilding her sehr überzeugt davon war. Ich habe gedacht, wow, das hat mich total reingezogen. Es hat mich total überrascht, weil, Holger, nachdem du gesagt hast, das ist so ein komplexes Werk, schwer adaptierbar, habe ich gedacht, okay, jetzt werden sie hier mich erstmal mit Exposition bombardieren und bekommst ständig irgendwelche Infodumps. Das war es am Anfang nicht so. Also diese Konzentration auf diese Kulturrevolutionsgeschichte am Anfang fand ich ziemlich stark. Also, dass es sich auf diese Jevenji konzentriert, fand ich richtig super. Es war aber auch dann für mich so, dass ich im Laufe der weiteren Folgen mich zum Beispiel gefragt habe, diese Geschichte mit diesem Virtual Reality Spiel. Die Bedeutung, was das Ganze soll, kriegen wir ja erst in Folge 4 oder 5 oder so mitgeteilt.
Ich finde, das kriegen wir gar nicht.
Ja, aber so ein bisschen schon.
Ich muss auch sagen, so richtig für mich rausgekommen ist das immer noch nicht.
Das ist meiner Meinung nach im Buch sehr viel klarer.
Ja, und hier machen sie so ein bisschen so Mystery draus und ich finde, da bist du wirklich ziemlich verloren gewesen, weil dieser Part mit diesem Spiel in Folge 2, 3, 4 relativ einen großen Teil ausmacht. Und ich habe gesagt, was soll das Ganze? Und da war ich dann so ein bisschen raus.
Große Bilder soll das.
Ja, klar.
Also so habe ich das irgendwann dann wahrgenommen. Also mir ging es auch so, ich habe jetzt ganz jungfräulich bin ich quasi nicht mehr mit dem Stoff. Ich habe jetzt im Nachhinein mir ein paar Zusammenfassungen des Buches mal durchgelesen. Also gibt dann ja auch schon erste Möglichkeiten im Netz mal nachzugucken, wo da die größeren Unterschiede sind zwischen Adaption und Roman. Und einiges ist mir dadurch klarer geworden, anderes aber immer noch nicht. Wie ist bei dir? Du bist ja der Experte quasi jetzt, Holger. Also du hast das Buch gelesen.
Experte würde ich mich nicht nennen wollen. Ich finde, es gibt ja ganz unterschiedliche Wege in einen solchen Stoff.
Ja.
Und Adaption hin oder her. Ja, es muss als Serie funktionieren. In gewisser Art und Weise muss sogar egal sein, was im Buch steht. Wir besprechen hier die Serie und die sollten wir eigentlich in den Mittelpunkt stellen. Du hast am Anfang den Versuch, das über so Art drei Mysteries zu erzählen, die da reinführen. Das eine ist nämlich dieser angesprochene Countdown, den die eine sieht. Was hat das zu bedeuten? Was soll das sein? Das hat was total Fremdes und Irritierendes. Dann diese Murder Mystery um die toten Wissenschaftler. Und das dritte, was dieses Mystery Element ausmacht, ist dann dieser Helm, dieses Spiel und das, wofür das steht oder was wohl dahinter steckt. Damit gehen wir so ein bisschen aus diesem ersten Teil raus.
Die vierte Mystery ist aber auch noch dabei. Das ist zum Beispiel für uns, was ist die Verbindung genau zwischen dieser Vergangenheitshandlung und der Gegenwartshandlung? Warum ist die Jevenji jetzt in beiden drinne? Was ist dazwischen passiert? Also ich finde, das ist auch so ein Ding, was nicht so ganz klar ist.
Stimmt, das drängt sich natürlich nur als Geheimnis nicht so stark auf.
Aber nein.
Klar, als Zuschauer fragst du dich das auch, ja.
Ja, aber irgendein Schlaglicht in die Vergangenheit werfen, das ist mittlerweile Usus bei Serien. Das haben wir ständig, dass es mal so eine Prolog-Szene aus einer anderen Zeit gibt. Ich finde, das ist ein bisschen schon fast kalter Kaffee, so ungefähr. In dem Fall ist das eine Szene, die ist dramatisch und ist extrem aufgeladen, weshalb die als Einstieg gut funktioniert. Da habe ich zum Beispiel beim Sehen sofort gedacht, oh, da halten sie sich aber sehr ans Buch. Da sind sie aber sehr treu in diese Verfilmung gestartet. Die Frage ist eher so ein bisschen, wofür das steht. Und ich glaube, was das eigentlich etablieren soll, das Entscheidende bei diesem Schauprozess ist die Haltung dieses Wissenschaftlers. Wenn du naturwissenschaftliches Wissen hast, ist das unhintergehbar. Es gibt kein Zurück hinter dieses Wissen. Gibt es natürlich doch. Wir nennen das dann Ideologie. Aber das ist erstmal so eine Setzung. Und von der wirst du dann ja auch geführt in diese Verstörung dieser jungen Wissenschaftler, die als Wissenschaftler alle irgendwie Karrieren angestrebt hatten und so ein bisschen so richtig als Naturwissenschaftler in die Welt aufgebrochen sind. Und das, was ihnen Anker und Halt gibt, ist genau ihr Wissen. Und dann gibt es diese Versuche im Teilchenbeschleuniger und das ist eigentlich weg. Der Typ, der am deprimiertesten ist, ist dieser Saul Durant, der Schwarze. Das ist der Assistent von der Professorin, die sich umbringt. Der sitzt da ja nur, kaut auf dem Stift rum und sagt irgendwie, alles, was ich gewusst habe, ist nichts mehr wert. Kann ich mir eigentlich die Kugel geben, so ungefähr.
Naja, aber der deprimierteste ist vielleicht sogar eher der Will, gespielt von Alex Sharp, der todkrank ist. Das muss man auch noch sagen, das ist der andere aus den Oxford Five.
Natürlich, aber so der Ausgangspunkt davon, dass da jetzt irgendwas passiert, dass irgendwas in diese Welt getreten ist, das vielleicht nicht für alle sichtbar, aber für einige zu einer total tiefen existenziellen Erschütterung geführt hat. Damit wirst du eigentlich in diesen Plot geschickt und diese Mystery und das, was da dran hängt, das verursacht quasi Wellen, die durch diese Geschichte laufen. Dann machen halt Benioff und Weiss etwas. Bei Game of Thrones sind sie ja dafür gelobt worden, dass sie gerade so gut darin waren, eigentlich komplizierte Bücher in so eine Geschichte mit einer multiperspektivischen Handlung aufzulösen. Dass sie es immer irgendwie geschafft haben, mit einem Klimax rauszugehen. Das versuchen sie ja übrigens am Ende der Folgen auch. Aber hier haben sie, was das Runterbrechen der Geschichte angeht, eine zweite Baustelle, nämlich erstmal überhaupt ein Figurenpersonal zu etablieren, das in den Büchern so nicht vorkommt. Da sind wir bei diesen Oxford Five. Und dann gibt es zwischendurch einzelne Folgen, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt erstmal Friends. Jetzt wollen die, bevor sie mit der Geschichte weitermachen, dass ich möglichst nah an diese Figuren rangehe. geführt werde.
Ja, genau.
Und da ist dann zum Beispiel sowas wie Liebesbeziehung oder Krankheit oder Freundschaft ist ein Motiv zwischen zwei Figuren ganz stark.
So all die Tricks, die du halt hast, um Figuren nahbar zu machen.
Genau, da verwenden sie dann einige Zeit drauf. Und dann kommen die ganzen Ideen aus dem Roman. Für mich ist dieser Roman eher in so Richtung Hard Sci-Fi, also einem, den es wirklich auch um Naturwissenschaften geht und darum ist sowas theoretisch möglich und so. Und das alles unterzubringen, da tun die sich teilweise ein bisschen schwer mit. Und eine Sache, weshalb ich glaube, dass Leute, die das nicht kennen, vielleicht ein Problem mit dieser Art der Darbietung des Stoffes haben, ist, dass meiner Meinung nach die Gewichtung nicht so richtig hinkommt. Es gibt Sachen, die hätten ausgiebiger erklärt werden müssen. Die passieren hier holter, die polter. Ich habe das Gefühl, dass sie eine andere Anzahl von Folgen zum Beispiel gebraucht hätten, um dieses Panorama wirklich sinnvoll auszubreiten. Dann wäre vielleicht auch ein bisschen klarer gewesen, was es mit dem Spiel auf sich hat. Aber es gibt halt einige Erkenntnisse des Buchs, die im Buch aus der Perspektive gewonnen werden. Der Blick auf das Geschehen in China ist zum Beispiel ein anderer, wenn du das alles durch die Augen dieser weiblichen Hauptfigur siehst. Und genauso ist es bei einigen späteren Etappen nochmal, die einfach was anderes werden durch die Draufsicht des Serienerzählens. Gleichwohl, wenn du mich jetzt fragst, hat mir die Serie gefallen oder nicht, da sind ein paar Sci-Fi-Motive drin, die ich großartig finde, die ich richtig toll finde. Ich finde, das Ding sieht super aus. Ich habe das Gefühl, dass Netflix selber da irgendwie mehr investiert hat als in andere Serien.
Das ist die teuerste Netflix-Serie aller Zeiten.
Ist das so?
Ich glaube, sie haben für die 8 Folgen 200 Millionen ausgegeben.
Wahnsinn.
Ungefähr.
Ja. Ich meinte das jetzt gar nicht mal so in Geld, so ein bisschen. Also natürlich, du siehst das Geld irgendwann in der Qualität der Tricks. Aber so von der reinen Anmutung ist das eine Netflix-Serie mit einer Produktionsqualität, die 1-2 Ligen über dem ist, was Netflix als normal Null in den letzten Jahren rausgehauen hat. Also die habe ich gesehen und habe eigentlich bei mir gedacht, warum ist die nicht bei Apple Plus? Wo ich finde, sie thematisch auch besser hingepasst hätte.
Dieser Kulturrevolutionsaspekt, wie groß ist der in dem Buch?
Ich würde gar nicht sagen, dass der größer ist. Das ist halt auch wie eine Eingangsszene. Aber der prägt ganz stark den Blick dieser jungen Frau und ihre Erlebnisse dann im Straflager und auch, was ihre Position an diesem Radioteleskop angeht, wo sie später irgendwie ihren Dienst schiebt. Das ist das, wo ich gerade gesagt habe, dass du das quasi aus einer anderen, aus einer inneren Perspektive hast und dass das deshalb einen sehr viel größeren Part einnimmt und halt auch näher für mich als Leser an mir dran ist, als das, was von außen jetzt gezeigt wird.
Du kannst die Auswirkungen quasi besser nachvollziehen.
Ja, genau. Es gibt zum Beispiel so einen Moment, diese Episode, wo ihr ein Buch geschenkt wird und das dann irgendwie gegen sie verwendet wird als so ein Verrat an ihr, ist das sehr viel stärker, wenn du es durch ihre Augen siehst, als wenn das als Geschichte erzählt wird.
Ich frage das deshalb, weil für mich waren das die stärksten Momente, was natürlich ein bisschen widersinnig ist, weil es eigentlich eine Science-Fiction-Serie sein soll. Aber ich habe zwar nicht das Buch gelesen, aber ich habe das Vorwort oder Nachwort gelesen der deutschen Übersetzung und fand es da ganz interessant, dass der Autor Liu, naja, Opfer der Kulturrevolution nicht war, aber seine Eltern haben irgendwo in einer Mine gearbeitet, in einer Ecke, wo die Kulturrevolution richtig durchgeschlagen hat. Und um ihn davor zu schützen, haben sie ihn als 3-Jährigen oder so, als kleines Kind auf jeden Fall zu den Großeltern geschickt, damit er davon nicht betroffen ist. Deswegen habe ich gedacht, dass das vielleicht auch für ihn so ein besonderes Ding war. Zum einen natürlich hat er das deswegen reingenommen, aber zum anderen, dass er vielleicht deswegen dem auch mehr Wert gegeben hätte.
Ja, aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, ich weiß gar nicht, was in China heute opportun ist, was die Meinung ist, wie dort über die Kulturrevolution gedacht und geschrieben wird. Und dann einen chinesischen Autor zu haben, der so eine dramatische Eingangsszene hat, wo ganz klar ist, wer die Guten und wer die Bösen sind, ist etwas, was mich erstmal so kulturell verwundert hat.
Interessant übrigens in dem Nachwort auch die Inspiration, warum er sich so für Science-Fiction interessiert hat, war, dass er als 10-Jähriger gesehen hat, wie der erste chinesische Satellit ins All geschossen worden ist. Und das ja,
stimmt,
hat so seinen,
das hab ich auch schon mal.
Seinen Ansporn, so rum, sein Interesse an Science-Fiction geweckt. Das fand ich auch noch ganz interessant.
Da gibt's jetzt so eine ganze Generation von Autoren, die auch immer stärker übersetzt werden. Und das Tolle ist halt auch, die können echt was. Man merkt so, das ist einfach eine andere Gesellschaft und auch deren Blick oder deren Umgang mit Technologie ist nochmal so ein bisschen ein anderer als bei uns. Und gleichzeitig, ey, was kriegen wir aus China de facto mit? Man hat so ein Klischeebild von dem Land, aber wie viele chinesische Autoren werden hier gelesen oder wie viele chinesische Filme werden geschaut, wenn nicht gerade Kung-Fu-Gehampel drin ist? Allein das fand ich schon ganz interessant, mal auch in Sci-Fi eine chinesische Perspektive zu haben und halt diesen Ideenreichtum, der da drin steckt.
Also Holger ist im Großen und Ganzen Ganzen trotz Problemen zufrieden. Michael, du klingst eher nicht zufrieden.
Naja, ich habe jetzt die letzten Wochen immer versucht, so positiv zu bleiben. Hier fällt es mir ein bisschen schwer. Also, die ist keine schlechte Serie, um Gottes Willen, aber ich fand die teilweise nicht doll geplottet. Für mich war das wieder ein Fall von einer Mystery-Serie, die über Rätsel erzählt wird, an deren Lösung ich Interesse haben soll oder bei denen ich sozusagen nach und nach dann immer mehr angefüttert werde mit Möglichkeiten, wie das Ganze irgendwann Sinn ergeben und Kontext haben wird. Nur, dass ich nicht finde, dass den Autoren hier gelingt, die richtige Balance zu finden, wann teilen sie mir welche Informationen mit? Wie lange können sie mich im Dunkeln lassen? Wie lang bin ich bereit, das mitzuspielen, bis ich schlicht keine Lust mehr habe? Und hier war es tatsächlich so, die erste Folge fand ich toll. Ich fand den Einstieg stark. Da hast du ja auch schlicht eine wirklich emotionale Szene. Das heißt, du bist auf eine Art und Weise erstmal involviert in das Geschehen. Und irgendwann in Folge 4 oder so habe ich gemerkt, eigentlich interessieren mich die meisten dieser Figuren noch nicht so wirklich.
Okay, ja, das ist ein Problem, wenn du keine Figur im Mittelpunkt für dich findest.
Ich habe Fragen im Kopf, meinetwegen. Diese Virtual Reality Helme, was soll das alles? Überhaupt, warum verbringen wir so viel Zeit mit dieser Geschichte? Dieser Countdown, klar, alles fein. Warum hat man Isaac Gonzalez besetzt? Also ich hatte ganz viele Fragen im Kopf. Aber irgendwann, so ab Folge 5, 6, fangen sie ja an, Tacheles zu reden immer mehr. Aber das war ein Stück zu spät für mich. Da habe ich den Bezug zu vielen Figuren immer noch nicht gehabt und mich dann auch gefragt, ob das alles mit so viel Mystery erzählt werden musste. Weil eigentlich wurde es da interessanter. Da kamen dann auch ein paar der Ideen, von denen ich jetzt glaube, dass Holger sie meint, wenn er sagt, da ist ein Ideenreichtum drin.
Ja.
Da sind Momente drin, so Sci-Fi-Gedanken, wo du dich erstmal ein Stück zurücklehnst und denkst, okay, alles klar. Das ist jetzt wirklich, das ist wirklich eine große Sache, die ihr mir jetzt hier erstmal hinstellt. Gerade in der Menge. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, der packt, worüber man zig Bücher hätte schreiben können, erstmal in einen Roman. Hier ist ja viel davon drin. Aber zu spät. Da war ich gedanklich schon ein bisschen raus aus dem Ganzen, muss ich leider sagen.
Wirfst du der Serie jetzt deine Ungeduld vor?
Nee, ich werf ihr vor, dass sie viel zu lang gebraucht hat, um zu den Punkten zu kommen, die tatsächlich erzählerisch interessant sind.
Was ich hier nicht ganz verstanden habe, ist, also nicht inhaltlich, sondern von der Konzeption, nach dem, was ich über das Buch gelesen habe. Wir haben hier kurz vorhin Foundation angesprochen. Und diese beiden Serien, beziehungsweise die Vorlagen, haben ja eine Gemeinsamkeit. Foundation und Three-Body-Problem werden ja über Jahrhunderte erzählt. Insgesamt. Also die Zeitspanne von dem ersten bis zum dritten Roman 400, 500 Jahre mindestens. Das würde ja bedeuten, dass es die Lebensspanne von Figuren sprengen würde. Bei Foundation haben sie es so gemacht, dass sie Leute in Kälteschlaf versetzt haben, dass sie Zeiträume verkürzt haben, Figuren zusammengezogen haben und sowas alles. Hier bei Three-Body-Problem habe ich noch kein Verständnis dafür, keine Ahnung, wie sie dieses Problem lösen wollen, weil diese erste Staffel deckt ja nur einen sehr, sehr kurzen Zeitraum ab. Und ich weiß nicht, wenn diese Serie weitergehen soll, was der Plan ist, was die Idee da ist. Wollen sie dann den gesamten Cast ersetzen? Soll das über einen kurzen Zeitraum spielen? Das habe ich bis jetzt noch nicht kapiert.
Bei zwei oder drei Figuren ist das ganz eindeutig, ist das ganz klar und wird wirklich erzählt. Aber dass das in Teilen ein Problem sein kann, ja, keine Frage. Aber nur, weil es ein erzählerisches Problem gibt am Ende der Staffel, heißt es ja nicht, dass es nicht mit der nächsten Staffel eine Lösung dafür geben kann. Das würde ich jetzt nicht der Staffel zum Vorwurf machen.
Die Frage ist, hätte man schon eine andere Zeitebene noch einführen können, um das so mitzuteilen? Weil ich fände es ein bisschen komisch, wenn sie jetzt hier 8 Folgen machen und in der nächsten Staffel sind die Figuren alle weg. Ich weiß halt nicht genau, wie das Konzept dieser Serie aussieht. Das finde ich ein bisschen als Problem.
Das lese ich dann so, dass die Serie dich selber mit einer unklaren Erwartungshaltung entlässt.
Naja, wie die Serie mich entlässt, ist, finde ich, auch noch ein ganz eigenes Problem, weil ich hatte hier, nachdem diese 8 Folgen durch waren, das gleiche Gefühl, was ich nach Harry Potter und der Halbblutprinz Teil 1 und nach Tribute von Panem Teil 3 hatte. Die haben ja dann eine Geschichte in der Mitte einfach durchgeschnitten und dann endete die da. Und dann haben sie dann mit der zweiten Hälfte sozusagen mit dem nächsten Film das dann zu Ende erzählt. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Es wirkte für mich willkürlich beendet, diese Staffel. Ich finde, diese Staffel steht nicht für sich alleine.
Okay.
Wenn du diese 8 Folgen durch hast, denkst du dir, okay, das ist jetzt kein Ende da drin. Und das finde ich als Problem, weil ich finde, diese Staffel muss eigentlich für sich als Serie funktionieren. Und selbst wenn es dann noch weitergeht, muss ich trotzdem für mich als Publikum irgendwie denken am Ende, ja, das war jetzt vernünftig zu Ende gebracht.
Also ich habe die ziemlich gebinged. Wirklich am Ende einer Folge wollte ich unbedingt die nächste weitergucken. Und ich habe jetzt das Problem mit dem Ende, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Ja, offensichtlich sind unsere Rezeptoren da ein bisschen anders gewesen. Also ich habe da offensichtlich mehr Langmut. Oder wie gesagt, ich hatte wie immer halt diese Momente, dass ich mich wieder an Sachen aus dem Buch erinnert habe, die da jetzt irgendwie in anders gemalter Form drin auftauchten.
Aber hast du hier Figuren drin, wo du sagst, die hucken oder irgendwie auf deren Auftritte freut man sich oder die haben besonders scharf geschriebene Dialogzeilen oder so? Weil das vermisse ich komplett. Ich weiß, das ist jetzt eine Buchadaption und das andere war auch eine Buchadaption. Ja. In dem Moment, in dem da die Game of Thrones-Macher dahinter stehen, also Leute, die wirklich halt Figuren wie Tyrion oder so damals auf eine Leinwand gebracht haben, habe ich hier echt gedacht, was ist das für ein langweiliger Haufen an Leuten?
Das ist was komplett anderes. Vergesst sofort, dass das die Game of Thrones-Macher sind. Da könnt ihr vielleicht erwarten, dass die eine gewisse Form von Epik hinkriegen, aber ansonsten ist das ziemlich egal. Die kommen halt mit einem Nimbus, aber dafür ist das eine andere Geschichte, ein anderes Genre. Das auch anders funktioniert über Figuren. Wenn du böse wärst, könntest du natürlich sagen, so wie die am Ende von Game of Thrones ohne Vorlagen das Problem hatten, die Handlung wieder vernünftig weiterzuerzählen, so haben sie hier das Problem, ohne zentrale Figuren aus dem Roman so ein Surrogat schaffen zu müssen, damit das als Charakterdrama funktioniert. Und das funktioniert vielleicht nicht hundertprozentig, auf jeden Fall so, wenn man euch beide hört, habt ihr ja diese Figuren nicht, an denen ihr hängt.
Genau, das wollte ich gerade auch ketzerisch sagen, weil nach denen, was die sozusagen, Holger, die haben die Ideen gefallen, Michael haben die Figuren nicht gefallen. Die Ideen sind aus dem Buch übernommen, die Figuren mussten die selber schaffen. Also sind vielleicht Benioff und Weiss nur für Adaptionen geeignet und wenn sie selber was kreieren müssen, dann geht's in die Hose.
Also ich finde Benedict Wong eine faszinierende Figur. Ich finde, das ist ein Ermittler, wie ich ihn so selten gesehen habe und ich habe das Gefühl, ich habe Wong noch nie so toll gesehen. Der hat mir sehr gefallen. Isaac Gonzalez, am Anfang habe ich irgendwie gedacht, das wird die Hauptfigur. Aber vielleicht denkt man das auch nur, weil die so traumschön ist. Im Verlauf der Geschichte wundert man sich dann irgendwann, dass sie mal eine halbe Folge komplett weg ist. Überhaupt dieser Freundeskreis, diese Figuren, die sie da zusammengeschrieben haben, das ist schon ein bisschen schwierig, welche Funktionen die für den Plot übernehmen. Vielleicht muss man das sogar quantifizieren, wie viele Funktionen sie übernehmen müssen, um diesen Plot so zusammenzuhalten. Und das, was ich Ideen genannt habe, da gibt es manchmal das Problem, dass das wie so Hütchenspielertricks sind. Die tauchen plötzlich aus dem Nichts auf, sind da, dann steht man davor und denkt, Alter, was ist das? Dehydrierte? Fragezeichen. Und es geht weiter. Und jetzt ist halt die Frage, reicht so eine Idee, der Irrwitz dessen, was da drin steckt und was das alles impliziert, für dich aus und zu sagen, oh wow, das ist echt faszinierend. Oder bleibst du da und sagst, wenn ich aber keinen Sympathieträger für mich in dieser Geschichte habe, der mich nicht mitnimmt, habe ich nicht genügend Nähe zu dem Stoff.
Aber das ist zum Beispiel das Ding, der Sympathieträger beziehungsweise die Figur, mit der ich am meisten mitgefiebert habe. Das war halt die junge Ye, die vom Anfang an irgendwie eingeführt worden ist, die stark war, die dann irgendwann ja eine relativ kleine Rolle gespielt hat. Ja, ja. Das war dann für mich ein Problem.
Ich sehe das nochmal anders. Ich glaube schon, dass man eine Serie meinetwegen auch über Ideen aufbauen kann und das nicht zwingend über Figuren machen muss. Ich glaube nicht, dass du für jede Serie die großen Identifikationspersonen oder Sympathieträger brauchst.
Der Foundation hat das ja genauso gemacht, aber sie hatten trotzdem einen Harry Seldon dabei, ne?
Ja, gut, okay, meinetwegen. Aber für mich ist hier das Problem, ich werde ja 4-5 Folgen lang als Zuschauer sehr im Dunkeln gelassen. Da komme ich nicht drüber hinweg. Das ist am Ende Mystery Box erzählen, was die eine lange Zeit da machen. Und wenn ich dann keine genaue Ahnung habe, diese ganzen Plots, wo sollen die irgendwann mal hinlaufen? Wenn ich da die ganze Zeit auf offene Fragen stoße und ich habe dann nicht Figuren, über die da irgendwas erzählt wird, was interessant ist oder was auf irgendeine Art dieses Mysterium bereichert, dann wird's ziemlich frustrierend. Also wenn ich an, keine Ahnung, nimm mal Westworld damals oder Lost oder ist mir eigentlich egal. Irgendwie diese ganzen berühmten Mystery-Serien. Da war ja auch lange wenig klar bei Lost bis zum Ende. Aber trotzdem hattest du da nach wenigen Folgen Charaktere, die auf irgendeine Art interessant waren und mit denen gutes Drama erzählt wurde, abseits dieser Mysterien. Und hier, sorry, aber einige dieser Sachen, was Holger vorhin ja angerissen hat, wo dann Freundschaft oder Liebe ein Motiv ist, ist ganz schön maues Melodrama. Sorry, das war nicht gut.
Ja, du kannst es maues Melodrama nennen, aber da zeigt mir irgendeine große Produktion aus den letzten 40 Jahren, wo das nicht 1:1 genauso drin ist. Also das finde ich ein bisschen billig. Aber es gibt andere Sachen, wo ich ja sagen muss, nee, das habe ich in der Form noch nie gesehen. In der Folge gibt's eine große, erschreckende Action-Szene, wo Nanotechnologie eine Rolle spielt.
Da hat man gesehen, dass es die Game of Thrones-Macher sind.
Ja.
Das ist das Red Wedding von Three Body Problem.
Das Ding ist ziemlich unfassbar. Und es gibt zwischendurch auch immer mal wieder einzelne Szenen, wo zum Beispiel einzelne Figuren vor Entscheidungen stehen, wo ich sagen muss, das ist nicht schlecht geschrieben. Das ist total okay.
Ja, aber Michael hat schon teilweise recht. Diese ganze Mystery um das Videospiel ist einfach Kacke.
Nein, auch dieser Red Wedding-Moment, den ihr meint. Ja, das ist ein Schockmoment. Aber da bin ich doch anders involviert, als wenn das in Game of Thrones damals passiert ist. Ich habe doch einen ganz anderen Bezug zu Handlung und Figuren.
Ja, aber dieser Moment ist ja ein bedeutender Moment für die Isaac Gonzalez-Figur zum Beispiel. Also das, finde ich, ist jetzt einfach nicht nur so dazu da, sondern es macht auch mit den Figuren was. Und das fand ich okay. Aber wie gesagt, dieses Videospiel, ohne darauf genau einzugehen, aber dass es dann immer geht, sie kommen ins nächste Level, wo ich denke, was soll der Kram? Also das fand ich richtig, richtig mies. Und das machen sie 3-4 Mal und du verstehst nicht, was das Ganze soll. Und da hat Michael absolut recht. Das funktioniert überhaupt nicht. Und das hat mir im ersten Drittel die Serie ein bisschen madig gemacht.
Okay, dann haben die beim Etablieren vielleicht ein Problem, weil ich habe jedes Mal verstanden, worum es ging.
Ja, weil du wusstest, was der Hintergrund ist, weil du das vielleicht. Buch kanntest.
Ja, ja, klar,
wenn natürlich. Du das nicht kennst und fragst dich, was soll jetzt dieses ganze Videospiel? Und es wird dir nicht erklärt. Es wird dir erst nach 5 Folgen erklärt, wo du dann 3 Folgen dich gefragt hast, ja, jetzt wieder ein Level. Nee, es funktioniert einfach nicht.
Soll ich mal ein Resümee ziehen aus meiner Sicht? Das Ding sieht gut aus. Das Ding hat hervorragende Ideen. Es fühlt sich für mich nach Sci-Fi an. Das ist ein Genre, das gar nicht so oft stattfindet. Oft haben wir verkapptes Sci-Fi. Und gerade das, was ich an dem Genre mag, kommt da zu wenig drin vor. Hier war das nicht der Fall, weil hier einige fantastische Ideen drin stecken, die ich als Idee selber atemberaubend finde und wo man vielleicht mehr draus machen kann, als hier gemacht wurde, die aber schlicht und einfach da drin sind. Was die Produktionsqualität angeht, aber für mich auch insgesamt, ist das Ding 1-2 Ligen über dem Netflix-Durchschnitt, den ich in der letzten Zeit gesehen habe. Schon allein deshalb ist das für Netflix Nutzer etwas, wo ich sage, müsst ihr unbedingt reinschauen. Und das wird ja auch ein bisschen unterstützt von dem, wenn man wissen will, wofür Netflix das Geld ausgibt, das man da monatlich bezahlt. Hat es Schwächen? Ja. Hat es Probleme mit der Charakterzeichnung? Ja. Hat es Probleme teilweise mit Gewichtung von Plot? Würde ich auch sofort sagen. Trotzdem bin ich total heiß auf Staffel 2 und 3.
Also ich fand's okay. Ich habe viel zu kritisieren daran. Ich fand, man konnte es gut gucken, aber die 2 Sachen, die mich hier wirklich gestört haben, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass sie zu sehr darauf setzen, naja, wir machen ja noch eine 2. und eine 3. Staffel, wir müssen jetzt hier nicht eine für sich funktionierende Staffel bringen. Das hat mich gestört.
Du, das kann man sich auch durchaus vorstellen, dass Netflix mit denen schon ausgemacht hat. Ihr kriegt 3 Staffeln, no matter what.
Die Vermutung habe ich auch, nämlich vor 3 Wochen oder so haben sie Avatar um 2 Staffeln verlängert, wo man auch anhand der Zahlen sich fragt, okay, das verlängert ihr jetzt und sowas wie Shadow and Bone, was ähnliche Sachen hatte, habt ihr nicht verlängert, was günstiger war. So ganz Sinn macht das nicht. Also die, ich glaube, da hatten sie vorher verlängert und ich könnte mir das hier auch schon vorstellen, weil sich einzugestehen, dass sie die ambitionierteste Produktion, die sie hatten, nicht verlängern, das wäre ein größeres Scheitern, als nochmal 200 Millionen in weitere Staffeln zu versenken.
Vielleicht könnte man denen aber trotzdem die Empfehlung mitgeben, einfach nochmal 1 oder 2 Millionen für einen richtig guten Script-Doktor rauszuholen.
Ja. Ich glaube, die Tatsache, dass Michael und ich, die das Buch nicht kennen oder die Bücher nicht kennen, nicht so reingekommen sind, ist vielleicht auch ein Problem der Konstruktion des Ganzen.
Ja.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie hier so viele Leute abholen, die die Bücher nicht kennen.
Ja.
Und das könnte dann ein Problem sein. Und was ich halt wirklich besonders schade fand, und da hatten wir auch beide das gleiche Gefühl, ich habe nach der ersten Folge gedacht, wow, das ist wahnsinnig gut, das könnte ein riesen Mega-Hit werden. Und dann waberte die 2-3 Folgen ein bisschen für mich dahin. Danach hat sie wieder ein bisschen das Gaspedal durchgetreten. Also jetzt nicht, was die Action angeht, sondern was das Erzählerische angeht. Zum Beispiel der Aspekt, was mit dem Will passiert. Das fand ich ziemlich klasse. Da waren tolle Momente. Ich fand auch den Nanotechnologie-Moment ziemlich packend. Ich hätte mir es nochmal einige Ecken besser gewünscht. Ich würde die Serie jetzt auch nicht verdammen und wäre natürlich auch in der 2. Staffel wieder dabei und hoffe, dass sie da die Kinderkrankheiten vielleicht ein bisschen ausmerzen.
Scheint aber auf jeden Fall darauf hinauszulaufen, die Leute müssen schon aufpassen, weil irgendwie scheint ein Problem ja zu sein, dass die Verknüpfung der einzelnen Motive miteinander zumindest bei euch nicht so richtig durchgeschlagen hat.
Tja, was denen fehlt ist, Game of Thrones hatte damals, entschuldige, wenn ich da wieder bin bei dem Vergleich, er bietet sich halt so an.
Nee, tut er nicht.
Doch, der Macher wegen.
Ja, aber nur die Macher ist eine andere Geschichte.
Game of Thrones ist am Anfang auch vollgeladen damit, dir 1000 Sachen erklären zu müssen. Und ein wesentlicher Faktor, warum man sich da in den ersten Folgen nicht verloren gefühlt hat, ist, weil die dir, blöd gesagt, eine Roadmap für Einsteiger mitgeben. Und zwar in dieser Intro-Sequenz. Das hat mir damals extrem geholfen, weil ich immer wusste, wer ist wo. Und da gibt's ja diese Karte und diese Verortung und so weiter. Und ich bin mir 1000%ig sicher, als die diesen Kram hier adaptiert haben, haben die auch im Writer's Room, was weiß ich, wie viel Sachen sich an die Wände geklebt und irgendwie, kennt ihr das, wenn der Ermittler rogue geht und alles mit roten Fäden abklappert, so ungefähr? Um einen Überblick zu behalten. Ich finde aber nicht, dass sie es geschafft haben, diesen Überblick mir auch zu vermitteln, mir auch eine Roadmap an die Hand zu geben, mit der ich mich hier durchnavigieren kann. Ich bin mal dabei, dass ich sage, die sieht fantastisch aus. Ich würde Holger zustimmen zu sagen, die Produktionswerte, die das Ding hat, sind auf einem ganz anderen Niveau als das, was man von Netflix der letzten Jahre gewohnt ist. Das würde ich sofort sagen. Und das sind nicht nur die Visual Effects, das sind die Sets. Gefühlt ist es sogar die Inszenierung. Also ich finde, hier gelingen den Momente mit der Kamera und Lichtsetzung, die habe ich bei Netflix in der Serie wirklich ewig nicht auf dem Niveau gesehen, wenn überhaupt.
Na, jetzt mal einen Satz, den ich unterschreiben kann. Danke.
Wir wollen ja ein bisschen persönlich rausgehen. Und für mich kann ich schließen, ich habe irgendwie gebrochen mit Mystery-Serien, bei denen ich irgendwann, sobald sie mir mal sagen, worauf ich denn jetzt gewartet habe, mit Ideen um die Ecke kommen, über die ich gerne eine Geschichte erzählt bekommen hätte. Weil ich jedes Mal bei jeder dieser Serien den Effekt habe, erzähl mir das einfach gleich, halt mich nicht 5 Folgen hin und erzähl die Sachen, die wirklich geil an dir sind und die interessant sind. Wenn die das Ding hier nicht als Mystery Box verpackt hätten, wäre das 3 Stufen besser für mich.
Also von Holger eine Empfehlung, von mir eine halbe Empfehlung und von Michael eine Viertelempfehlung. Also 1/3 Empfehlung von 3 heute im Podcast. Lass uns übergehen zu Kafka. Eine 6-teilige Miniserie anlässlich des 100. Todestages von Franz Kafka, der 2024 ist. Die Serie läuft seit Mittwoch in der ARD-Mediathek. Wer sie linear sehen will, kann sie am nächsten Dienstag und am nächsten Mittwoch, ich glaube zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in der ARD sehen, wo sie dann, ich glaube, jeweils 3 Folgen nacheinander ausstrahlen. Interessant ist übrigens, Michael hat das gerade angesprochen vor dem Podcast, es gibt ja gerade auch im Kino einen Kafka-Film.
Genau, Die Herrlichkeit des Lebens heißt der.
Der nimmt sich, glaube ich, einen ganz kurzen Abschnitt aus Kafkas Leben nur vor, ne?
Ja, ich meine, es ist nur das letzte oder anderthalb, das letzte Lebensjahr.
Die Serie macht was ganz anderes, nämlich sie erzählt die Biografie von Kafka nach, aber nicht aus Sicht von Kafka, sondern aus Sicht von seinem Umfeld. Das heißt, jede der 6 Folgen hat jemand anderen aus dem Umfeld von Kafka als perspektivgebende Figur. Also es sind die Frauen in seinem Leben, es ist sein bester Freund Max Brod, es ist einmal die Firma, in der er arbeitet, also diese Unfallversicherung in Prag, und es ist sein Vater. Ich glaube, dann kommen wir auf die 6 Folgen zusammen.
Familie ist die dritte Folge überschrieben.
Aber natürlich ist Franz Kafka in allen Folgen zu sehen, wird hier gespielt von Joel Bassmann, der Max Brod wird gespielt von David Cross, der Vater von Kafka wird gespielt von Nikolaus Ovčarek, und dann die verschiedenen Frauen in seinem Leben werden gespielt von Lia von Blara, die spielt Felix Bauer. Liv Lisa Fries spielt Milena Jesenska und Tamara Romera Guinness spielt Dora Diamant. Das sind so die wichtigsten Protagonisten, die uns hier in den verschiedenen Folgen begegnen. Die Folgen sind alle so 42, 43, 45 Minuten lang, also nicht zu lang. Und wie gesagt, David Schalko hat, ich glaube, alle 6 Folgen inszeniert und hat auch gemeinsam mit Daniel Kehlmann als Autor fungiert. Wie ist euer Verhältnis zu Kafka?
Kafka und ich.
Kafka und ich ist gut, ja. So sollten wir den Podcast nennen. Kafka und wir.
Begleitend zu der Serie gibt es eine Doku in der ARD, die heißt Kafka und ich. Die wird, glaube ich, erzählt aus der Perspektive seines Hundes oder so. Kafka ist so ein Autor, den habe ich in der Pubertät für mich entdeckt. Ich habe den mit 16 gelesen. Der Prozess war, glaube ich, der erste Text, den ich von ihm gelesen habe. Und dann die Klassiker, ne? Die Verwandlung in der Strafkolonie, so als nächste Sachen. Und ich habe den für mich schon so als so einen großen, prägenden Autoren empfunden, den ich gerne gelesen habe.
Ja, man muss sagen, wenn du dystopische Filme magst, ist da ganz oft auch ein Kafka-Einfluss drin. Du kannst sogar sagen, Momo ist vielleicht sogar von Kafka beeinflusst und sowas alles, ne?
Die grauen Herren,
auf jeden Fall. Gewisserweise. Ja. Dessen Einschlag hat sich schon bis heute gehalten, kann man sagen.
Kafkaesk ist ein Wort, das dir sogar was sagt, wenn du kein Literaturwissenschaftler bist.
Ja.
Also das alleine.
Eine der großen Schriftsteller und selber ja fast sowas wie eine literarische Figur des 20. Jahrhunderts.
Auf jeden Fall.
Kommt man nicht dran vorbei.
Dieser Angang über Kafka zu erzählen, dass der Blickwinkel aus seinem Umfeld auf Kafka geworfen wird und nicht direkt auf Kafka selber. Wie findet ihr, funktioniert der?
Du meinst, dass sie so multiperspektivisch gucken?
Genau, ohne ihn halt selber zu zeigen nicht, aber ohne ihn selber erzählen zu lassen, ohne sich komplett auf so eine chronologische Biografie von Kafka zu versteifen.
Sie machen ja noch ein bisschen mehr. Jede dieser Folgen hat, wenn du so willst, eine wichtige Beziehung von ihm im Mittelpunkt. Gleichzeitig blenden sie von da die ganze Zeit ins Werk von Kafka. Die Art und Weise, wie das inszeniert ist, ist ein bisschen wie eine Anthologieserie, die unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Perspektiven nebeneinander bringt und die gleichzeitig überblendet mit bestimmten Werken, die in der Zeit, als diese Beziehung entscheidend war, meinetwegen entstanden sind.
Das ist der Untergang des Hauses Kafka.
Genau. Ja und nein, weil Untergang des Hauses Usher mit den ganzen Poe-Anspielungen hat überhaupt nichts über Poe erzählt, sondern einfach nur ein Potpourri aus dem Werk von Poe dargeboten. Hier ist der Angang ein anderer. Du erzählst was über Kafka, du erzählst das in Kapiteln. Diese Einzelkapitel nehmen jeweils eine Beziehung zu einer wichtigen Figur oder einer Institution, wenn es jetzt sowas wie, naja, Familie, da geht es auch um den Vater und die Figur, obwohl dann noch ein jüdischer Schauspieler, ein besonders guter Freund von ihm in der Rolle, in der Folge eingeführt wird. Und dann gibt es noch diese Bürofolge. Da ist es ja so, dass da eins dieser Hauptthemen von Kafka aufgefaltet wird. Sein Verhältnis zu Bürokratie, zu Staat, das Labyrinthische des Büros, was bei ihm im Werk ständig vorkommt. Da hat er ja so ein Bild gezeichnet, auch von Arbeit und Arbeitsplätzen. Und dem wird eigentlich sowas wie die historische Wahrheit entgegengestellt, nämlich, dass er gar nicht so einen Job hatte, der für ihn so fordernd war, sondern dass er der Autor war und um 14 Uhr nach Hause gehen konnte, dort wertgeschätzt wurde, der Spitzenjurist im Haus war, mit dem sich diese Versicherungsanstalt eher geschmückt hat und er gar nicht so die Schattenseiten der entfremdeten Arbeit dort unbedingt mitbekommen hat, sondern eher im Gegenteil, totale Wertschätzung. Was sie aber halt trotzdem machen, ist diese biografische Verbindung zwischen einem Lebensabschnitt einer zentralen Person und der Entstehungszeit eines bestimmten Stoffes.
Ja, exakt.
Was sie halt machen ist, sie schlagen diese Verbindung und sagen, dieses Werk von Kafka ist in der Zeit entstanden aufgrund der und der biografischen Erfahrung, die er dort gemacht hat. Das ist dann in der Familienepisode Brief an den Vater, das ist das Urteil.
Die Verwandlung spielt einmal eine Rolle.
Die letzte Folge um Dora Diamant, seine letzte Beziehung vor seinem Tod, das ist der Anfang von Das Schloss zum Beispiel.
Ja.
Also die Entwicklung des Werks aus dem Leben heraus, dargeboten als Biografie, die die ganze Zeit hin und her springt zwischen den Auswüchsen der Realität im Werk und den Erfahrungen, die das Werk erst möglich gemacht hat.
Die springen ja nicht nur von Folge zu Folge hin und her, teilweise ja auch innerhalb, ne? Also die erste Folge springt ja auch zeitlich ein bisschen durcheinander.
Genau, das Ganze beginnt eigentlich damit, dass Max Brod die nachgelassenen Schriften von ihm mit dem letzten Zug vor der deutschen Besetzung aus Prag schmuggelt.
Genau. Ich finde, das ist ein Problem, weil die Serie ganz oft den gleichen Zeitraum abdeckt. Was bei mir ein bisschen dazu geführt hat, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sich diese Figur irgendwie entwickelt, weil ich es einfach nicht zusammenbringen konnte. Weil dann ist er jetzt genauso wie da in der Folge und sowas. Also ich fand es ein bisschen weird. Ich kann aber auch sagen, dass ich das nicht aufmerksam geguckt habe, weil die Serie mich nach einer Folge komplett verloren hatte.
Okay. Warum?
Ich finde, das ist Kunstkacke. Okay. Nee, ich muss anders anfangen. Das ist ein Porno fürs Feuilleton. Nee, ich muss anders anfangen. Früher in der Schule, ich weiß nicht, wie es bei euch ging, wurde man gezwungen, Sachen wie Homo Faber oder sowas zu lesen.
Du wirst jetzt langsam runtergeblendet und ich sage, Rüdiger macht hier jetzt gerade die Erzählerstimme aus dieser Serie
nach. Ja, genau.
Und du wurdest gezwungen, Homo Faber oder sowas zu lesen von Max Frisch. Bei mir war das in einem Alter, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ich weiß, dass es bei uns fast allen so war, dass niemand darauf Bock hatte und danach alle gegen Literatur abgeturnt worden sind. Und dieser Serie gelingt das Gleiche mit Kafka.
Du hast danach kein Interesse mehr, Kafka zu lesen.
Ich fand das ganz, ganz furchtbar. Und es liegt für mich, muss ich sagen, wir haben vor 3 Jahren M, eine Stadt sucht einen Mörder besprochen.
Von Schalko auch.
Von Schalko auch. Und ich werde mit dessen Art der Inszenierung einfach nicht warm.
Okay.
Ich habe das Gefühl bei seinen Serien, dass die Inszenierung über den Inhalt gestellt wird. Und das turnt mich total ab.
Er ist ein bisschen sehr verliebt in Kunstgriffe. Das würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, dass das stimmt. Ich halte aber den Schalko eigentlich für einen ganz klugen Kopf. Was hier natürlich passiert ist, das ist eine Serie für ein bildungsbürgerliches Publikum.
Du meinst so, für Proleten wie mich ist das nichts.
Nee, überhaupt nicht. Das ist eher so, gleichen Sie Ihr Kafka-Bild mit dem Kafka-Bild ab, das wir Ihnen in dieser Serie fortsetzen.
Exakt, ja.
Und das ist etwas, worauf man sich erstmal so ein bisschen einlassen muss. Und ich glaube schon, da ist viel Kenntnis, da ist viel Überlegung reingeflossen. Als Berater für die Serie hat Rainer Stach hergehalten. Das ist halt ein Literaturwissenschaftler, der der große Kafka-Biograf ist, der irgendwie sich irgendwie 25 Jahre ins Werk reingefressen hat und jeden Schnipsel, den man irgendwie über Kafka finden kann, ausgewertet hat. Dementsprechend glaube ich schon, dass ein großes Maß faktischer Richtigkeit und Akkuratesse in diese Serie selber geflossen ist. Trotzdem trifft die natürlich künstlerische Entscheidungen, wo man sagen kann, sind die glücklich oder nicht. Mir ging es zum Beispiel so, ich habe sofort am Anfang bei der ersten Folge und der Art und Weise, wie Joel Bassmann Kafka darstellt, gedacht, oh, die legen den ja als komischen Kauz an. Das ist ja eigentlich eine Komödie. Und dazu gibt es dann noch diese, ihr kennt diese trippelnde Komödienmusik, da, wo man die ganze Zeit denkt, der Komponist musste auf Toilette. Und da knallen sie große Teile dieser Serie mit voll. Und dadurch wird manchmal so ein Gefühl unterstrichen, als ob das fast wie so ein ironisches Sprechen ist, was hier die Erzählerstimme ausmacht. Du hast ja gerade dieses wieder neu ansetzen. Also die Idee war ja, dass das ein unsicherer Erzähler ist, dem man selber nicht genau trauen kann, damit jetzt gezeigt wird, wir präsentieren hier nur unser Bild von Kafka, ein mögliches Bild. So. Und in Verbindung damit, dass die dann aber so ein bisschen Genre-Hopping betreiben. Nämlich, dass es 2, 3 Folgen gibt, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt als Komödie inszeniert. Und andere wieder, wo sie versuchen, ganz ernst zu sein. Es gibt eine Folge, Milena, die besteht eigentlich nur aus einem Spaziergang.
Durch den Wald, ja.
Das ist eine Beziehungsfolge, wo eben die Geschichte einer Beziehung in 3 Akten nur im Gespräch zweier Figuren aufbereitet wird. Und das ist eine hübsche Einzelfolge. Mit der gibt's ein Problem für mich.
Das Problem heißt, der Akzent von Liv Lisa Fries.
Der Punkt ist ja eh, eigentlich hätte Kafka und dieser Prager Kreis halt Prager Deutsch sprechen müssen. Den Dialekt verkneifen sie sich aber, weil den natürlich auch niemand von den Darstellern spricht. Und stattdessen ersetzen sie den mit so einer Art Wienerisch. Auch das eine Entscheidung. Man hätte auch dieses bämische Schweigdeutsch da so nehmen können. Das hätte genauso Berechtigung gehabt. Das machen sie dann aber nur bei der Liv-Lisa Fries-Figur. Und nur ein paar Jahre später ist ihre Rolle aus Babylon Berlin, wo sie dieses Fräulein Ritter spielt. Und da ist sie ja so ein 20er Jahre Flapper Girl, so eine Berliner Göre, die sie ja, Entschuldigung, im wirklichen Leben auch ist. Und da wirkt die natürlich in einer Art und Weise, was ein unglaublicher Gewinn für diese Rolle ist. Da ist die total bei sich und da brauchst du die Bilder nicht. Auch als Hörspiel würde das hervorragend funktionieren mit ihr als Sprecherin dieser Rolle. Und das Ganze ist weg in dem Moment, wo sie einen aufgesetzten Dialekt in die Rolle mit reinbringen muss.
Ja, vor allem, sie rollt eigentlich nur das R dabei und du merkst tatsächlich, dass sie sich so einige Wörter offensichtlich antrainiert hat, die sie mit diesem Dialekt spricht, aber in einem Satz vergisst sie immer mal wieder, dass sie ihren Dialekt sprechen muss oder ihren Akzent sprechen muss und das wirkt dann ganz komisch. Da hat sie 1, 2 Wörter, die sind dann halt so komisch und dann spricht sie ganz normal wieder weiter. Das funktioniert einfach nicht. Da fragt man sich auch, warum musste diese Figur denn jetzt so sprechen? Warum kann sie nicht einfach ganz normal sprechen?
Naja, in dem Fall wegen des tschechischen Hintergrunds. Also gleichzeitig, wenn die ein normales Hochdeutsch gesprochen hätte, hätte sich das auch schräg angefühlt. Zumal sie dann wiederum seine Übersetzerin ins Tschechische ist. Unter anderem der langweilige Liebesdialog zwischen denen. Da geht es gerade darum, wie Sachen richtig übersetzt werden in einer Passage. Ja, aber da weiß ich, was du meinst. Bei der Folge war der Abturner auch dieser Dialekt oder der Dialektversuch von der Fries. Das hat sehr viel von der Wahrhaftigkeit dieser Figur genommen.
Ja, wobei die Folge an sich ziemlich stark geschrieben ist, muss ich sagen. Also ich habe da viele Dialoge schon als Höhepunkt wahrgenommen.
Okay.
Ich finde diese, ja, künstlerische Umsetzung ist immer blöd, aber der Schalko verwendet schon, der hat schon so eine große Anzahl an Gimmicks, die er da unterbringt, an so inszenatorischen Kniffen und Tricks, die er irgendwie einbaut.
Da sprichst du jetzt nicht von der Folge, sondern allgemein von der Serie.
Nee, ich spreche nicht von der Folge, ich spreche so allgemein von der Serie. Ja. Das, was Rüdiger jetzt mit Kunstkacke meint sozusagen. Das stimmt schon, da gibt's eine große Fülle an meinetwegen schrägen Momenten oder wo die Inszenierung sich aufdrängt. Ich glaube fast, dass man dieser Kafka-Person damit wahrscheinlich ein bisschen näher kommt, als wenn du da ein ganz konventionelles Biopic erzählst. Ich finde es eigentlich ganz nett, wie die einerseits über dieses Multiperspektivische erzählen und andererseits dadurch, dass die dann ja auch die Stile so ein bisschen ändert und dass dann so eine Folge wie der mit der Fries so heraussticht, dass die nicht nur unterschiedliche Facetten versuchen von diesem Mann zu zeigen, sondern sich auch unterschiedlich diesen Facetten nähern. Das gefällt mir eigentlich gut. Also in der grundsätzlichen Anlage der Serie sehe ich kein großes Problem und ich finde auch qualitativ, dass denen ein paar sehr gute Momente gelingen. Wo die straucheln, wo die wirklich Probleme bekommen, ist bei der Verbindung, die Inspiration des Biografischen, was ihm passiert ist, übertragen auf, hier ist dann das Werk entstanden. Da gibt es Momente, das war mir zu flach, das war mir zu eindimensional. Da habe ich gedacht, okay, ja, den Bezug mag ich ja irgendwie verstehen, aber gerade bei dieser Verwandlungsgeschichte, das war nicht dolle. Das fand ich wirklich platt rausgearbeitet.
Die Familienfolge,
ja,
ne?
Ja, genau. Ich würde euch gerne eine Frage stellen.
Bitte.
Wir haben vorhin Untergang des Hauses Usher erwähnt, weil ich finde, das hatte sich mir beim Gucken so ein bisschen aufgedrängt. Wie ihr schon richtig sagt, ist Usher keine Pro-Biografie, aber wir hatten damals auch schon gesagt, dass selbst eine Rede vom Pfarrer aus einem Gedichtsfragment von Poe bestanden hat und sowas alles. Hier ist es ja auch so, dass in dieser Serie so gut wie kein Dialog stattfindet, der nicht irgendwie aus dem Werk von Kafka begründet ist. Jeder Brief oder jeder Dialog basiert ja auf Tagebuchaufzeichnung oder auf seinem Werk. Beim Untergang des Hauses Usher haben wir ja gesagt, es ist nicht wichtig, ob man Poe kennt. Man kann diese Serie trotzdem gut finden. Das war zum Beispiel bei mir der Fall. Ich kannte Poe nicht, hatte ein paar Probleme mit, aber fand die trotzdem gut. Glaubt ihr, dass man Kafka sehen kann, ohne Kafka zu kennen?
Ja, nee, ich glaube das nicht, dass das funktioniert.
Weil das war nämlich auch mein Eindruck und ich finde, das ist ein Problem, weil du musst eigentlich in so einer Serie, auch wenn du exzentrisch sein willst und Usher war auch exzentrisch, klar, Kafka ist glaube ich der meistgelesene deutschsprachige Autor der Welt, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das ist doch, so. Doch. Also natürlich kann man sagen, jetzt können wir voraussetzen, dass wir alle Kafka kennen, aber so wie wir vorhin bei Three Body Problem gesagt haben, wir müssen eine Serie bewerten und nicht den Roman dazu bewerten, finde ich, muss man das hier auch als Serie bewerten und ich weiß nicht, ob das als Serie allein funktioniert.
Ja, das ist einfach eine Setzung, die die Serie macht. Ne? Was ich vorhin gesagt habe, wenn es wirklich darum geht, abzugleichen mit deinem eigenen Kafka-Bild, setzt du voraus, dass Kafka gekannt wird. Jetzt kannst du auch sagen, was die hier machen, das ist zum großen Teil, zumindest wenn es visuelle Anspielungen sind, Anspielungen auf die großen, auf die bekannten Kafka-Werke. Unbekanntere kommen auch drin vor, aber spielen auch da nicht die so eine Rolle. Also da gibt es auch so ein Ranking, als ob sie sich vorher darüber im Klaren waren, welche Anspielungen können wir dem Zuschauer noch zutrauen und welche nicht. Und da hast du dann halt irgendwie die Handvoll Werke, die am ehesten visuell eine Rolle spielen und erwähnt werden. Allen voran jetzt irgendwie Verwandlung. Ich habe ein anderes Problem damit. Und zwar dieser Versuch, aus den Briefen und aus den überlieferten Ansichten von Kafka diese Dialoge zu rekonstruieren, führt auch wieder zu so einer Form von Kunst-Kafka. Weil das überhaupt nicht in Rechnung stellt, dass das, was der Autor schreibt, schon eine Abspaltung, schon eine Rolle ist.
Ja.
Jeder Autor, der schreibt, wenn er vernünftig ist, macht sich im Text klüger, als er zum Beispiel selber ist. Was ich hier so ein bisschen vermisse, ist der Alltags-Kafka, der unliterarische Kafka. Was hier passiert ist, dass Kafkas Dialoge als Verlängerung und Ableitung aus dem Werk machen ihn selber wieder zu einer literarischen Figur,
ja,
und verstellen mir die Möglichkeit, so einen natürlichen Zugang zu der Figur zu gewinnen. Weil ich hier halt immer das Gefühl habe, das Maß an Authentizität, das bereit ist, ihn nicht nur als Summe seiner Exzentrik zu sehen, findet nicht statt. Also der ist ein Kauz, ganz einfach. Sie haben sich dafür entschieden, der Typ ist ein Kauz. Und alles, was an ihm kauzig ist, wird irgendwie abgearbeitet so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob man sich ihm nicht anders hätte nähern können und ob ich damit nicht noch mehr hätte anfangen können.
Das Problem ist, es gibt Versuche, die hier unternehmen in der Zeichnung von Kafka, die ich als ein wenig ungeschickt empfunden habe. Also es gibt dann zum Beispiel Stichwort Bordell, wo sie uns zeigen wollen, das war aber kein verklemmter Kerl, ne? Das hat so mittelgut funktioniert, fand ich. Also das war zum Beispiel so ein Moment, ja, wie soll ich sagen, im Idealfall hast du bei so einem, bei so einer späten biografischen Nacherzählung eines Lebens nicht den Eindruck, dass da jetzt ein Erzähler sitzt, der dir sagt, ach übrigens, wusstest du eigentlich, das gab's auch noch. Das passiert hier manchmal ein wenig.
War aber nicht vor dieser Bordellfolge schon die Folge, wo sie diesen einen Österreicher mit seiner pornografischen Sammlung besuchen und er da ganz fasziniert von den Bildern war?
Ich glaube, die Reihenfolge ist andersrum. Das kommt relativ früh. Er lebte in einer anderen Zeit,
ja,
und er lebte in einem Milieu, wo erste sexuelle Erfahrungen mit Prostituierten sehr viel wahrscheinlicher waren und dann wiederum auch das Verhältnis und die Beziehung zu den tatsächlichen Liebesbeziehungen und zu den Frauen im Leben von Kafka mitbestimmt haben. Deshalb müssen wir das relativ früh unterbringen, um klarzumachen, es war eine Zeit, wo alle ins Bordell gingen, zumindest dieses Großbürgertum, dem er da noch mit angehörte. Ich kann so ein bisschen verstehen, das ist ein bisschen eine komische Rolle, aber ich glaube schon, dass sie die erzählerisch brauchen, um wiederum die Art und Weise, wie er sich Frauen gegenüber verhält, im späteren Teil zu erklären.
Wie findet ihr den Darsteller, der den Kafka spielt?
Ich glaube nicht, dass es an dem liegt. Also ich sehe schon einen zeitlichen Verlauf. Ich finde, du hättest 20 Jahre abdecken müssen und sie versuchen das ein bisschen mit Altersmaske. Das ist aber knapp, dass es nicht so richtig funktioniert. Kurz vorm Tod sieht er mir zum Beispiel nicht schwindsüchtig genug aus. Da sieht er für mich nicht so aus, als ob er jetzt wirklich zu lang diese Tuberkulose aushalten musste.
Aber das kann man ja dann dem Schauspieler nicht vorwerfen.
Nee, aber dem Umgang mit seiner Figur. Ich glaube, dass er es als Schauspieler nicht schlecht macht. Ich habe ein bisschen Problem damit, dass in der ersten Folge ich das Gefühl habe, sie haben ihn zunächst komödiantisch angelegt. Ja. Dann hast du das Problem, dass dieses Komödiantische alle weiteren Darstellungen in den Folgen, die danach kommen, in gewisser Art und Weise überlagert. Und sie haben sich halt entschieden, Kafka ist ein Exzentriker, Kafka ist ein Kauz. Und das nehmen sie jetzt so ein bisschen mit.
Ja, Michael, du hast vorhin schon diese Verwandlungsszene angesprochen. Das ist ja so das eine große Ding, was man von Kafka kennt. Das andere große Ding, was man von Kafka kennt, ist der Prozess. Die Szene fand ich übrigens sehr, sehr stark. Die fand ich super. Das war eine der Momente, die mir gut gefallen haben. Was ich mich gefragt habe, ist, außer diesen Sachen, die jeder kennt, schafft die Serie es, die unbekannteren Aspekte von Kafkas Werk interessant zu machen? Weil so richtig hat mich das nicht gepackt. Und wenn du das nicht kennst, du hinterfragst natürlich alles, ist das jetzt wieder aus einem Kafka-Werk, woher ist das, was hat das zu bedeuten? Zum Beispiel eine Sache, die ich trotz intensiver Recherche nicht rausfinden konnte. Es tritt irgendwann der Schriftsteller Robert Musil auf. Der wird gespielt von Verena Altenberger mit angeklebtem Schnauzbart. Warum wird der von einer Frau gespielt? Hat das irgendwas mit Kafkas Werk zu tun? Was sollte das? Ich hab's nicht verstanden. Und wenn du den Rest der Folgen so anlegst, dass alles mit Kafka zu tun hat, dann muss das irgendwie auf Kafka zurückzuführen sein.
Vielleicht nicht so viel wie Holger, aber ich glaube schon, dass ich ziemlich viel von Kafka gelesen habe und ich wüsste nicht, inwiefern sich das auf den zurückführen lässt.
Nee, diese kann ich auch nicht. Man kann davon ausgehen, dass es in der Zeit gefallen, wo die Tagebücher überliefert sind. Vielleicht steht da irgendwie drin, dass er ihn als
Frau mit Schnauzbart empfunden hat. Ja, das kann sein.
So ungefähr. Aber das ist keine Stelle, die ich kenne. Das ist nichts, wo ich jetzt das Gefühl hätte, ah, da spielen sie auf eine bekannte Anekdote an oder so. Es gibt am Anfang zum Beispiel eine Szene, wo Kafka und Brod bei einer Rudertour einen Selbstmord sehen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel eine, in Anführungszeichen, bekannte Anekdote,
ja,
aus dem Leben oder aus der Beziehung der beiden. Und da gibt es halt so einige Momente, die natürlich durch diesen Biografen, der alles gelesen hat, dann Einklang gefunden haben.
Das Kafka-Allgemeinwissen versus Kafka für Fortgeschrittene sozusagen.
Ja, natürlich. Das steckt da alles drin. Wenn du glaubst, du weißt alles über Kafka, wird dich die Serie noch überraschen, weil ein bisschen mehr drin steckt. Wenn du eine klare Vorstellung von ihm als Charakter hast, gibt es auch da wahrscheinlich Überraschungen, weil halt einige Sachen jetzt, was ich zum Beispiel genannt habe mit dem Arbeitsalltag, wenn du das nämlich nur aus dem Werk ableitest, würdest du vermuten, dass er in einem total schrecklichen Büro zwischen seinen Aktenbergen gesessen hat. Das sah aber anders aus. Er war für seine Zeit eher so eine Art Star-Jurist. Da steckt schon Erkenntnisgewinn drin. Die versuchen gerade den ganzen Fallen des klassischen Biopics aus dem Weg zu gehen.
Ja.
Dadurch hast du einmal diese Struktur, Werk und Leben ineinander zu blenden und voneinander abzuleiten. Was du auch machen kannst, das zwingt dich aber auch dazu, weil du die ganze Zeit diese Übergänge schaffen musst, dass das Ganze sowas Theatralisches bekommt. Ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn du mal eine Serie hast, wo du denkst, da können sie einen Theaterabend draus machen, dann ist das die große Kafka-Revue, die wir hier jetzt sehen. Und eine seiner literarischen Techniken war es ja auch, besondere Perspektiven einzunehmen. Das macht die Kamera hier nach. Du hast ganz viele befremdliche Draufsichten und so ein Entrücken der Welt. und gleichzeitig die Art und Weise, wie sein Schaffen und wie das Schreiben, wie Literatur hier idealisiert wird und wie so eine Behauptung dahinter steht, für ihn war alles Literatur und es musste halt wahrhaftig sein.
Ja.
Das höchste der Gefühle ist der Schreibrausch, in dem das Werk dann fertig ist und er ist gleichzeitig aber immer noch der unsichere, schüchtere kleine Mann, der sagt, ach so gut ist das nicht und alle anderen sagen Weltliteratur. Das ist schon ein sehr seltsames Spannungsfeld, das da irgendwie aufgemacht wird. Und ich glaube, diese, was ich gerade sagte, diese entrückten Perspektiven, die geben dem Ganzen nochmal sowas Theaterhaftes. Dadurch sieht das alles so ein bisschen kulissenhaft auf. Es gibt auch sehr viele Szenen, wo man auch wieder denkt, Auftritt, Abtritt. Es verfremdet natürlich und unterwandert halt dieses klassische Erzählen im Biopic, wo es ja eigentlich darum geht, wir nehmen dich mit in das Leben.
Von der Wiege bis zur Bahre.
Von der Wiege bis zum Bahre. Wir sind bereit, das Leben zu dramatisieren. Das tun sie hier nicht oder nur in geringem Maße. Und stattdessen bieten die halt dieses allerlei der Fundstücke an und so eine behauptete Genauigkeit, die sich ableiten lässt aus dem Werk und dem biografischen Wissen über ihn.
Ich finde auch, dass die stärksten Momente dieser Serie sind, wenn sie sich erlaubt, entrückt zu sein. Also zum Beispiel diese Gerichtsverhandlung mit den Briefen. Dass er einmal eine Szene ist zum Beispiel, die so sehr rausgestochen ist. Das ist eine starke Szene, die funktioniert sehr gut. Wie gesagt, abseits von dem Akzent, ich weiß, was ihr meint, aber die Folge in der Art, wie die konstruiert ist, funktioniert für mich gut. Im Schreiben. Und immer da, wo sie stolpert ist, sobald sie das Werk mit abbilden will. Verwandlung, das war mir zu doof, das hätte man besser schreiben müssen. Zum Beispiel auch, wer von euch hat das vorhin gesagt, das Schloss kommt ja in der...
Am Anfang der
letzten Folge. Ja.
Und ich finde aber, haben wir es nicht schlecht gemacht. Er fährt in diesen Kurort, ist eine Kutschfahrt und es muss das Rad gewechselt werden und er steht dann da im Schnee und sieht von weitem diesen Kurort und der verwandelt sich dann aus dem Spielort von das Schloss und dann sieht er das Schloss darüber thronen und war eben gerade noch auf einer steinernen Brücke und nennt dann diese ersten Sätze aus dem Text und befindet sich plötzlich auf einer hölzernen Brücke, die dann beschrieben ist im Buch. Da machen die teilweise Überblendungen. Ich finde schon, dass das in Teilen gelingt.
In Teilen gelingt ihnen das, aber das war zum Beispiel eine Stelle, da war es mir ein Stück zu drüber dann. Diese Verbindung Leben, Werk, die funktioniert nicht immer, da stolpern sie. Aber wann immer die sich wirklich erlauben, wie bei dieser Gerichtsverhandlung oder so, entrückt zu sein und nicht das Leben von quasi abzubildern, und das machen die relativ oft, fand ich die eigentlich erfrischend. Verglichen mit vielen anderen Biopics, die ja immer nach demselben Muster funktionieren. Und wie gesagt, ich finde, es Kafka dann ja irgendwo, passt es dann ja auch oder ist irgendwie angemessen zu sagen, bei dem machen wir das mal ein bisschen anders oder nähern uns dem von ein bisschen einer anderen Perspektive. Ich fand die nicht so schlecht.
Rüdiger Kopfschüttelt.
Um mal zu Rüdiger rüber zu blicken. M damals von Schalko fand ich auch misslungen. Zum Beispiel. Aber hier finde ich nicht, dass das im Ansatz verkehrt ist, wie sie sich dem nähern.
Naja, aber nur weil man Kafka macht, muss man das ja nicht exzentrisch inszenieren, nur weil Kafka exzentrisch geschrieben hat. Schalko macht ja auch keine Serie über Ray Charles und zeigt einen schwarzen Bildschirm.
Man muss nicht, aber man kann. Und ich finde nicht, dass sie es schlecht umsetzen.
Ich finde hier so viel, was ich noch gar nicht angesprochen habe, was ich auch eine katastrophale Entscheidung finde, dieser Erzähler
funktioniert. Ja, du hast es ja angedeutet, für alle, die es schon gesehen haben.
Für mich überhaupt nicht. Einmal ist der Erzähler ein Krückstock, wird hier auch als Krückstock benutzt, aber was noch schlimmer ist, ist, dass der Erzähler in die Geschichte eingebunden wird. Das heißt, vollkommen willkürlich reagieren Figuren auf den Erzähler. Da sagt der Erzähler was und dann sagt irgendwie eine Figur, ja, Moment, oder das stimmt ja gar nicht, oder irgend sowas. Oder wenn der Erzähler redet, blicken sie in die Kamera so ein bisschen mit einem Augenzwinkern oder sowas alles. Und dieses selektive Reagieren auf einen Erzähler funktioniert nicht. Entweder ist der Erzähler immer da und die Figuren müssen immer drauf reagieren, oder sie reagieren gar nicht drauf. Aber so wie sie das hier machen, geht das für mich nicht.
Okay, ja. Könnte ich verstehen.
Und was ich auch als Problem empfunden habe, Michael Mertens macht den Erzähler hier. Und ich finde, die Art und Weise, wie er erzählt, ist immer der gleiche Duktus. Wie du vorhin schon gesagt hast, manchmal ist es komödiantischer, was erzählt wird, manchmal ist es dramatischer. Und da muss sich für mich, für meinen Geschmack, auch der Erzähler drauf anpassen. Und du kannst nicht mit dem gleichen Ton erzählen, wie irgendwas in einer Beziehung von Kafka passiert und wie erzählt wird, wie seine Familie und Freunde im KZ umgebracht worden sind. Das geht für mich nicht.
Also das ganze Projekt kommt ja von Schalko selber. Der hat das irgendwie 10 Jahre mit sich rumgetragen Und er ist davon ausgegangen, dass er es relativ leicht und schnell finanziert bekommt, was dann wohl nicht der Fall war.
Er hat gesagt im Interview, alle Streamer sind abgesprungen. Aber kann ich nur sagen, sehr gut Streamer.
Naja, okay, auch wenn es dir jetzt nicht gefallen hat, musst du aber doch annehmen, dass es durchaus ein Publikum gibt, das sowas findet.
Natürlich. Feuilleton feiert das Ding wieder ab, war doch klar.
Nee, nicht unbedingt. Es gibt auch viel, dass das Feuilleton schlecht findet, als wir.
Naja, aber das ist schon bewusst fürs Feuilleton gemacht, das muss man schon sagen im Angang.
Sagen wir mal so, es schlägt ein paar Töne an, wo ich genau weiß, warum das Feuilleton da anspringt. Ja, da hast du recht. Er wollte das vor 10 Jahren schon machen. Es hat lange gedauert, bis er es finanziert bekommen hat. Jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen im Jubiläumsjahr. Am Anfang war es gar nicht so geplant, aber Kehlmann ist dann halt irgendwann dazugekommen. Und Kehlmann ist ein persönlicher Buddy von Schalko. Ich glaube auch, es gibt irgendeine Podiumsdiskussion, wo er erzählt, dass er mit Kehlmann bei einem gemeinsamen Skiurlaub zum ersten Mal darüber geredet hat oder irgendwie sowas. Und dieser Erzähler, den er ausgesucht hat, der soll wohl ziemlich nah an der Erzählstimme von Kehlmann selber dran sein. Weil Kehlmann irgendwann der Drehbuchautor geworden ist und die beiden ständig diesen Stoff diskutiert haben und daraus ist das dann wohl entstanden. Diese Entscheidung, dass sie eine Erzählerstimme brauchen, kann ich aufgrund dieser Struktur nachvollziehen. Aber was du meinst, das Reagieren darauf, das ist vielleicht wirklich unglücklich gewählt, das hätte man so nicht unbedingt machen müssen. Und ich verstehe auch, wenn du sagst, dass die Ausschläge in der Tonalität so groß sind, dass man das auch der Erzählstimme stärker hätte anmerken müssen. Ich hätte das komödiantisch und kauz gerne runtergedimmt gehabt. Ich hätte ein bisschen mehr Realismus und Naturalismus da drin gehabt. Das ist ja auch so, Max Brod als sein bester Freund, gespielt von David Cross, wird auch überraschend naiv gezeichnet. Es gibt diesen Prager Kreis, noch 2 weitere Freunde sind dabei. Robert Stadelober spielt da, glaube ich, noch eine Figur. Der ist reine Staffage. Ich habe das Gefühl, der trägt einen Anzug, einen Schnurrbart und sagt 3 Sätze, wo ich so ein bisschen dachte, warum setzt sich Stadelober denn dafür daneben? Da hätten sie ja fast einen Statisten hinsetzen können. Das ist ganz erstaunlich. Dann hast du ein bisschen die, ich nenne es mal Großauftritte, Lars Eidinger als Rainer Maria Rilke, wobei das wirklich komische Szenen sind. Ich habe mich darüber amüsiert.
Es war super.
Wie Rilke da gezeichnet wurde.
Fand ich auch.
Das Ganze hast du mit Werfel, der ja auch Prager Dichter war, weshalb er mehrmals vorkommt. Der wird von Christian Friedl gespielt. So hast du überhaupt ein Who is Who, muss man ja sagen.
Ich weiß nur, dass Rowold von Charlie Hübner gespielt wird.
Katharina Thalbach läuft irgendwann mal als Zimmerwirtin durchs Bild.
Stimmt.
Marie-Lou Selem ist als Mutter von Kafka auch so eine Nebenfigur, die auch mit überraschend wenig Sätzen auskommt. Schon erstaunlich, wer alles untergebracht wurde in dieser Serie, was ja auch nochmal zeigt, das sollte offensichtlich wirklich ein Prestige-Ding sein.
Aber aus eurer Sicht ist es schon eine Empfehlung?
Wenn du Interesse an Kafka hast, auf jeden Fall. Sind alle Teile gleich gut? Nein. Funktioniert alles? Nein. Sind einige Entscheidungen sogar fast ärgerlich? Ja.
Ist der Halleysche Komet im Dezember 1910 über Deutschland geflogen? Nein.
Okay, wahrscheinlich wird sich auch das öftere Mal künstlerische Freiheit genommen. Es stimmt durchaus, was du sagst. Erfährt man wirklich viel Neues über das Werk? Finde ich auch nicht so richtig. Also da ist es schon so ein bisschen ein Abklappern der bekannten Punkte. Aber umgekehrt, ich verlange von den Öffentlich-Rechtlichen im Todesjahr von Kafka über Kafka was zu machen. Ich finde die Dialogqualität, die Kehlmann hinbekommt, in Teilen wirklich gut. Also was man ja zum Beispiel sagen kann, zwischen Kafka und seinem Vater gab es ein ganz schwieriges Verhältnis. Also das war wirklich so eine Tyrannenfigur. Nikolaus Ovtcharek spielt den und der ist zum Beispiel ein Hammer.
Ja, der ist super.
Der ist super. Der ist echt ein Knaller.
Voll.
Wen ich noch sehr, sehr gut fand, war die Tamara Romera Guinness, heißt die, glaube ich, die Dora Diamant spielt.
Super.
Von der war ich richtig geplättet. Und ich glaube, die hat bisher echt nur scheiß Fernsehen gemacht. Die hat nur so B-Fernsehen, war die bisher unterwegs, irgendwie nur vor am Programm. Schon dafür bin ich froh, da mal reingeguckt zu haben. Im Prinzip auch Lisa Fries, also diese Folge als Einzelne, der Spaziergang als Auf und Ab der Beziehung, kann ich nichts gegen sagen. Das ist sehr okay, wäre der Dialekt nicht.
Ich würde auch sagen, also Holger hat ganz recht, wenn man sagt, ich erwarte von den Öffentlich-Rechtlichen, dass die zum 100. Todestag so ein Projekt machen. Du hast nicht mit allem Unrecht, Rüdiger. Also da ist wirklich nicht alles dran gelungen und so ein gewisser feuilletonistischer Einschlag ist da ganz sicher drinne und auch ein bisschen, nicht zu viel Überambition, sondern vielleicht ist da auch in der Inszenierung so ein bisschen Selbstverliebtes, das mag schon sein. Ja,
das ist es auf jeden Fall.
Aber das hätte auch so ein Brecht werden können oder es gab doch mal dieses Diemanz oder so, da habe ich mal eine Folge von gesehen, das ist furchtbar. Ey, dann lieber so, also dann lieber, dass die was probieren, dass die da mit einer interessanten, multiperspektivischen Idee da drauf gucken. bringen und sich dann halt erlauben, mal wirklich schräg zu werden und extravagant, als dass ich da so stumpf langweiliges TV-Bildungsfernsehen bekomme. Da habe ich dann auch keinen Bock drauf.
Ja, und gleichzeitig in der Figur von Kafka gibt es natürlich literarisches Sprechen. Das ist ja gerade das, was die Serie behauptet, dass bei ihm quasi fast alles Literatur war. Da hat er schon schlicht und einfach große Sätze. Dann wird ein Brief vorgelesen, den er nach der ersten Begegnung zum Beispiel dieser Felice Bauer schickt. Und allein diese ersten Zeilen, wie er diesen Brief einleitet, sitze ich schon davor und denke, oh, tschakka, ist das geil. Solche Momente hat das Ding halt auch, ne?
Ja, finde ich auch.
Okay, also das Urteil von euch, Verhalten positiv. Ich möchte der Serie den Prozess machen. Und ja, das passt jetzt, glaube ich, ganz gut zusammen.
Ich glaube, da weiß wirklich jeder selber, ob er Teil des eigentlich angesprochenen Publikums ist.
Nach der ersten Folge weißt du sofort, ob das was für dich ist vom Stil oder nicht. Sofort.
Du weißt das theoretisch beim Titel. Interessiert dich der Typ oder interessiert er dich nicht?
In der nächsten Woche, Michael, sind wir zusammen, um die besten Serien des ersten Quartals zu küren.
Ja.
Bin gespannt, ob Kafka bei dir drauf ist. Bei mir ist es definitiv nicht drauf.
Oh, ich bin auch gespannt, was bei mir drauf ist. Weiß es noch gar nicht.
Und die Woche danach kommen, glaube ich, einige Sachen bei Netflix wieder. Müssen wir mal schauen, aber das ist der Plan für die nächsten Wochen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.